Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zum Ende des Jahres, Goethe. Mit dem Geheimrat schleichen wir uns aus dem Jahr. Zur Silvestersendung begrüßt Sie Dirk Fuhrig. Der neben dem Faust bekannteste und vor allem populärste Text, den Johann Wolfgang von Goethe geschrieben hat, ist Die Leiden des jungen Werthers. 1774 ist der stürmisch drängende Briefroman erschienen und somit gibt es ein Jubiläum im kommenden Jahr 2024, nämlich das 250. Die Leipziger Buchmesse fand damals im Herbst statt, die Frankfurter gab es da noch lange nicht. Und zu diesem Ereignis publizierte die Weigandsche Buchhandlung dieses leidenschaftliche Dokument einer Gefühlsverwirrung in zwei Bänden. Mein Kollege Christian Metz ist nicht nur ständiger Gast bei unserem Lyrikgespräch, sondern auch Spezialist für literarische Liebeskulturen. Guten Tag, Herr Metz.
Guten Tag, schön bei Ihnen zu sein.
Die Leiden des jungen Werthers, der Briefroman, dessen Titel ursprünglich das heute ungewöhnlich klingende Genitiv-S trug, hat schon vor 250 Jahren die Leser begeistert, aufgewühlt, durcheinandergebracht. Der Held mit den gelben Handschuhen und seine angebetete Lotte. Christian Metz, kurz umrissen, worum geht es genau in dieser packenden Geschichte, in dieser Love Story, die der damals 24-jährige Goethe geschrieben oder jedenfalls begonnen hatte, als er in Wetzlar Juristerei studierte?
Das ist die Erzählung einer vergeblichen Liebe. Vergeblich wird sie schlicht dadurch, dass Werther sich in Lotte verliebt und Lotte wohl auch Werther geneigt ist, aber die Liebe zu spät eintritt, denn Lotte ist schon versprochen. Und dieses zu spät wandelt sich dann ins Vergebliche, weil zugleich dieser Roman ausbuchstabiert, dass man nur ganz oder gar nicht lieben kann. Und wenn alles Liebe sein sollte, dann bleibt auf der anderen Seite des Alles das Nichts. Die totale Hingabe und damit die Auflösung des Lebens bis hin zum Selbstmordwillen und bis zum vollzogenen Selbstmord. In dieser Radikalität erzählt Goethes Werther.
Die Leiden des jungen Werthers wurden sofort nach seinem Erscheinen in zahlreiche Sprachen übersetzt. Man sagt dem Buch nach, es sei einer der Auslöser der sogenannten Lesesucht oder auch Lesewut gewesen damals. War das tatsächlich so, Christian Metz?
Das ist eine radikale Umstellung wiederum davon, dass Literatur vorher ein Medium für Reflexion war. Und zur Reflexion gehörte immer so etwas wie ein sicherer Abstand, eine Distanz, um über das Gelesene nachdenken zu können und über entsprechende moralische Konsequenzen, die dort verhandelt werden im Literarischen. Und Goethe setzt auf totale Identifikation. Das Buch als das absolute Einfühlen in die erzählte Welt, das ist eigentlich die Erfindung identifikatorischen Erzählens, bis heute hochgradig mächtig in der Literatur, vielleicht das wirksamste Prinzip. Und das ist der Auslöser der Lesesucht. Man kann sich von den ersten Zeilen an dieser Welt, diesem Werther nicht entziehen. Und dieser Roman schafft das in Perfektion in seiner Briefform.
Das spürt man ja auch, wenn man diesen Text heute noch mal liest. Also man wird tatsächlich, Sie sagen, so reingezogen. War sich der Autor, also Goethe, vor 250 Jahren der Wirkung, dieser starken Wirkung seines Textes eigentlich selbst bewusst?
Ich würde sagen, ja, absolut. Und er reflektiert das dann später auch nochmal in Dichtung und Wahrheit und gegenüber Eckermann. Und er weiß sofort, dass er einen Roman in die Welt gesetzt hat, der eine vollkommen eigene Wirkung zeitigen wird. Das ist das Gespür für einen Moment, von dem Goethe dann auch schreibt und die Umsetzung ins Unbedingte. Und das ist tatsächlich ja auch die Radikalisierung einer vorher schon erprobten Form von Briefromanen. Und Goethe schneidet die Polyperspektive von verschiedenen Briefen einfach weg und hat nur noch diese eine Perspektive. Und das führt zu dieser besonderen Eindringlichkeit. Das ist tatsächlich auf diesen Effekt hingeschrieben.
Effekt, ganz sicher, 250 Jahre, also ein Vierteljahrtausend nach dem Erscheinen. Aber man hat ja doch das Gefühl, nach einer so langen Zeit, ist denn so ein Buch heute noch anschlussfähig an die moderne Welt?
Ich würde sogar sagen, das ist die Begründung moderner Welt und wir sind überhaupt nicht weit weg davon. Und das bezieht sich sowohl auf den gesamten Subjektdiskurs, der dort entfaltet wird. Also alles, was dieses Werther-Ich mit sich aushandelt. Das bezieht sich zweitens auf alles, was die Radikalität der Liebeskommunikation, die Feinheit dieser Liebeskommunikation angeht. Und drittens auf unsere Fragen von Medialität, also was damals der Brief ist, heute vielleicht unsere Insta-Poesie oder unser Umgang mit WhatsApp oder das Kennenlernen über Tinder. Also da hat sich nur die Medialität ein bisschen verschoben. Und dann bin ich absolut beeindruckt von der Dichte, die dieser Roman entwerfen kann. In nicht nur der Plotstruktur, über die wir schon gesprochen haben, also der großen Liebesstruktur, sondern bis ins Detail hinein gelingt es diesem Roman, Einzelheiten festzuhalten, die man heute noch liest und von denen man denkt, ach genau, so funktioniert das. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Lotte und Werther lernen sich kennen bei einer Kutschfahrt. Die reden sich verliebt ineinander. Also es ist gar nicht unbedingt eine Liebe auf den ersten Blick, sondern Lotte spricht darüber, wie Rausch bei der Lektüre funktioniert, wie man sich in eine Welt einlässt. Also kurze, prägnante Definition dessen, was der Roman da selbst gerade macht. Und das ist ein unglaublich gut und klug erfasster Dialog. Und nachdem Lotte das gesagt hat, kann er die Augen nicht mehr von ihr wenden und weidet sich an ihren Augen, wie es heißt. Und in solchen Detaildichten, das geht wirklich Brief für Brief, Stelle für Stelle. Das sind die Sachen, die man eigentlich nicht mehr erinnert, aber zu denen man eben in der Relektüre wieder zurückkehren kann. In dieser Dichte solcher Beobachtungen zeigt sich die literarische Qualität. Und das ist unbedingt bis heute aussagekräftig.
Ja, Sie haben das Stichwort Tinder und Dating-App eingeworfen. Kann man das denn wirklich vergleichen? Also der Brief von damals ist das heutige. Heute würde man also auf so einer Dating-App miteinander chatten und sich seine Gefühle bewusst werden. Wie sehr hat sich das denn, also diese Art, also auch in Briefen sich so zu entäußern und seine Gefühle zu zeigen, wie sehr hat sich das denn 1774 in die damalige Liebeskultur eingeschrieben? War das sehr zeitgemäß damals also auch?
Ja, ich würde im doppelten Blick sagen, also ja, wir sind mit unseren Liebeskulturen und den Medien unserer Liebeskultur, also wie man den Zufall der individualisierten Liebe, also diese Liebe auf den ersten Blick und die Plötzlichkeit, mit der das unbedingt einzutreten hat, da sind wir tatsächlich in einer engen Tradition weiterhin zu dem, was Goethes Werther entwirft. Also dort eben das Sehen von Lotte, während sie Brot schneidet, in einer einzigen Szene und dann das sich verliebt reden, ist sehr nah an unserem Wischmodus, den wir heute bei Tinder oder ähnlichen tatsächlich wiedererkennen. Also dieses schnell, 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 schnell aus einer großen Auswahl und dann puff, soll etwas Großes passieren und in Kommunikation umschlagen. Und das zu sehen ist eben auch zugleich, das ist der zweite Aspekt, das so hochaktuelle in der damaligen Zeit, dass dieser Werther ein Gespür dafür hat, dass es einen Umschlagmoment gibt in den Gefühlskulturen der damaligen Zeit. Und dieser Roman buchstabiert jetzt also eine neue Gefühlswelt aus. Ich würde so weit gehen, dass man sagen kann, dass erst dadurch, dass hier etwas formuliert wird, andere überhaupt anfangen, potenziell so zu fühlen, wie Werther ihnen das vorgeschrieben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit fügt sich genau in diese Bruchstelle, dass individualisierte Liebe überhaupt eine solche Bedeutung bekommen kann gesellschaftlich, dieser Werther-Roman ein und findet in der Briefform die damals adäquate mediale Darstellung.
Der Werther war ja ein Bestseller, sagen wir heute. Damals sprach man natürlich nicht in dieser Weise davon. Aber er hat einen europaweiten Boom ausgelöst, inklusive ja Merchandise. Also bekannt sind vielleicht die Werther-Tassen, die schon damals kurz darauf auf den Markt kamen. Also das wurde auch schön alles ausgeschlachtet und monetarisiert. Kann also auch von der Vermarktung ausgehend auf unsere Zeit heute geschaut werden? Also ist das so ein bisschen ein Beispiel dafür, ein frühes, wie man heute Bücher an den Mann und die Frau bringt?
Mir gefällt das sehr gut, wenn Sie das so rumdrehen. Ich würde sagen, es gab damals natürlich kein Marketingkonzept, das in Merchandising mit allerlei Gifts oder ähnlichen noch das Buch versehen hat, sondern das Buch hat eine solche Sogkraft und die erzählte Geschichte, dass über das, was wir schon gesagt haben, die Identifikation etwas entsteht. Nämlich, dass man so etwas entwickelt wie Identifikationsobjekte, einzelne Elemente, Dinge, die dann für den gesamten Werther und seine Gefühlswelt stehen. Also dazu gehört die Kleidung, dazu gehört die Tasse, dazu gehören andere Elemente, mit denen man sich ausstattet. Werther selbst macht das auch.
Ja,
oh ja.
Vor allem, ne?
Ja, ne? Aber Werther selbst erprobt das auch. Auf seinem Tischchen liegt dann, als er sich umbringt, tatsächlich die Emilia Galotti. Ja, also Das heißt, dieses Objekt.
Noch ein bisschen Werbung für Lessing zwischendurch.
Da weiß jemand genau, wie Buchmarketing zu entstehen beginnt. Und das sehen wir eigentlich bis heute, dass sich das eher konzeptuell, ne, zu großen Strategien hin weiter ausdifferenziert hat. Aber das ist hier schon in der Anlage und das kommt genau durch diesen Umschaltmoment zum identifikatorischen Erzählen und zum Teilhaben wollen an dieser erzählten und erlesenen Welt.
Christine, jetzt vielen Dank für diese interessanten Einblicke in die Werther-Vermarktung auch. Wir reden gleich noch einmal weiter. Jetzt blicken wir aber erstmal auf einen Roman über Johann Wolfgang von Goethe, Charles Lewinskys Rauch und Schall. Ein Wortspiel, das dem Faust entlehnt ist. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch, sagt Faust zu Gretchen. Hier in diesem Roman tritt der Geheimrat höchst selbst auf. Nach der Rückkehr von einer Reise in die Schweiz überfällt ihn in Weimar plötzlich eine Schreibblockade. Antiklassische Künstlerparodie, so nennt Michael Köhler diesen hochkomischen Roman, der sogar den körperlichen Zipperlein des Dichterfürsten nachspürt.
Goethe hatte Hämorrhoiden.
Was für ein Romananfang. Drei Worte genügen, um zu wissen, dass sich die nächsten knapp 300 Seiten über die Hintertreppe nähern. Zugleich ist das anspielungsreiche Wortfeld der Verdauung weit mehr als nur eine respektlose Satire über die Produktions- und Arbeitsbedingungen des Weimarer Klassikers Johann Wolfgang von Goethe. Es ist die Geschichte des schöpferischen Menschen, von dem alle erwarten, ununterbrochen klassisch zu sein. Charles Lewinsky dazu im Mitteldeutschen Rundfunk.
Ich glaube, gerade so ein Großdichter wie Goethe verträgt jede Menge Satire. Genauso wie, was weiß ich, Shakespeares Dramen nicht schlechter werden, weil jemand den Film Shakespeare in Love gedreht hat. Gerade diese lebenden oder unsterblichen Denkmäler müssen es schon durchaus ertragen, wenn auch mal die Vögel auf ihn sitzen.
Natürlich wirkt das ziemlich komisch, sich den Geheimrat mit Unterleibsproblemen vorzustellen, der verzweifelt, weil ihm nichts einfällt. Der Schweizer Autor Lewinsky spielt auf die drei Schweizreisen an, die Goethe tatsächlich gemacht hat. Überhaupt war Goethe ein Reisender, der etwa 40 große und über 100 kleine Reisen gemacht hat, bei denen er auf über 40.000 Kilometer per Kutsche kam und zahllose Inspirationen mitbrachte. Nur diesmal, so will es Lewinskys Roman, ist alles anders. Die Eindrücke nach der Rückkehr aus der Schweiz fruchten nicht, führen zu keinem Ausdruck. Lapidar heißt es im Roman:
Goethe fiel tatsächlich nichts ein.
In gedrechselten, teils 10 Zeilen langen klassizistischen Sätzen sagt Lewinsky, dass Goethe nichts zu sagen hat. Ausgerechnet beim Schwager Christian, dem Bruder von Christiane Vulpius, muss Goethe um Hilfe bitten, weil der sich anbietet, binnen Kürze ein erwartetes Drama zu verfassen und abzuliefern. Christiane hatte die Idee dazu und rettet Goethe. Schwager Vulpius ist ein Lohnschreiber. Heute würde man vielleicht sagen, Verfasser von Daily Soaps, also ziemlich das Gegenteil von Johann Wolfgang. Er haut eine Folge nach der anderen raus. Goethe verachtet ihn, braucht ihn aber. Christian Vulpius verehrt Goethe und sucht dessen Nähe. Autor Lewinsky beschreibt korrekt die zentrale, unterschätzte Bedeutung von Christiane Vulpius im Leben Goethes und wie sie von der Weimarer Hofgesellschaft geschnitten wurde, weil sie offiziell ja nur als Haushälterin galt. Goethe wusste aber nur zu gut, was er alles an ihr hatte.
Das Lustigste ist, ich bin schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, warum denn ein beim Geschlechtsverkehr, mal vornehm ausgedrückt, demoliertes Bett in diesem Buch vorkäme. Und die Leute sind dann immer sehr überrascht zu wissen, dass das keine Erfindung von mir ist. Die im Buch zitierte Rechnung des Schlossermeisters zur Reparatur, die existiert. Das ist eine Tatsache. Goethe war nicht pausenlos klassisch, schon gar nicht, wenn er mit Christiane Vulpius zusammen war.
Rauch und Schall ist eine antiklassische Künstlerparodie. Ein Denkmalsturz, aber als Geschichte einer Schreibblockade zugleich auch die Geschichte von Produktion und Konsumtion, von Entäußerung künstlerischer Werke. Jedes Werk verlangt sein Opfer. Auch Goethe, der gefeierte Dichter bei Hofe, ist ein Produzent. Von ihm wird repräsentativer Dichterausstoß erwartet. Das gehört zu seiner Stellenbeschreibung. Dichter, die hingegen nicht dichten, sind unfruchtbar. Rauch und Schall, der Titel des Buches, hört sich wie der Name einer Anwaltssozietät aus dem Vorabendfernsehen an und spielt natürlich auf Goethes Faust an. Schall und Rauch, das ist die flüchtige Bezeichnung für etwas, das namenlos bleibt. Das fehlende Werk ist Schall und Rauch. Kein Zufall also, dass Charles Lewinsky Zitate aus Goethes Dichterdrama Torquato Tasso einstreut. Tasso ist der überhebliche, der störende Dichter bei Hofe. In Tasso spiegelte sich Goethe, der durch Ämterpflichten von der Dichtung ferngehalten wurde.
Auch der Mangel ist ein Lehrmeister, und des Lebens Mühe lehrt uns allein des Lebens Güter schätzen.
Ein Dichter, der nicht dichtet oder dramatisiert, ist keiner. Ein unkreativer Goethe, ein Klassiker mit Burnout, ist schon ziemlich komisch. Und wenn ein bislang nur Trivialliteratur produzierender Schwager plötzlich im Goethe-Sound schreiben kann, ist das auch Ausdruck des Zweifels an Originalität. Selbst wunderbar klassisch klingende Sätze über 10 Zeilen wie in diesem kunstvollen Roman sind heute technisch erzeugbar. Wem gebührt dann aber der Ruhm? Goethe oder dem Urheber der nachgeahmten Verse? Zudem, und das ist vielleicht der kulturdiagnostische Kern dieses gelehrten satirischen Romans über die Goethezeit, leben wir unter Kreativitätsdiktat. Moderne Gesellschaften sind, laut Soziologe Andreas Reckwitz, Kreativgesellschaften. Keiner lässt sich gern sagen, er oder sie seien unkreativ. Gerade die Goethezeit räumte dem Ich ein, kreativ und empathisch sein zu können. Das Melancholieprivileg des Adels fiel. Jeder durfte nun traurig sein und schöpferisch. Wenn Goethe in Lewinskys Roman Rauch und Schall nichts mehr einfällt, wenn er Verdauungs- bzw. Entäußerungsprobleme hat, ist er nicht mehr Goethe. Über allen Gipfeln ist Ruhe, sobald der Dichter nicht mehr spricht. Wenn heute alle kreativ sein wollen und müssen, wir in Creative Cities leben, dann ist der Unkreative eine namenlos flüchtige Erscheinung. Rauch und Schall. Dem auf 300 heiterklugen Seiten Ausdruck zu geben, macht die Kunst dieses Künstlerromans aus.
Hyperklug, eine interessante Wortschöpfung unseres Kritikers Michael Köhler. Von Charles Lewinsky stammt der Roman Rauch und Schall. Erschienen ist er bei Diogenes in Zürich, 304 Seiten, kosten 25 Euro. Christian Metz, unser Experte für Goethe, die Liebe und den Schmerz. Da wir gerade bei Goethes Schreibblockade waren, springen wir kurz zur Entstehung des Werther-Romans, also von der Blockade zum Rausch. Was wissen wir denn über den sehr rasanten Schreibprozess im Jahr 1774? Das ging ja sehr schnell mit dem Verfassen dieses Textes bei Goethe.
Das war eine Entladung angesammelter Energie. Also hyper angestaut, um dann tatsächlich in einem Rutsch innerhalb weniger Wochen das zu schreiben, was wir heute als den Werther kennen.
Explosiv,
ja. Und vorher eben die Aufladung mit Selbsterlebten, Selbsterlesenen in dieser kleinen Stadt Wetzlar, tatsächlich ja mit Charlotte Buff und Ähnlichem verbunden. Und das führt dann dazu, sich einzuschließen für eine bestimmte Zeit und in einem einzigen Rutsch diesen Werther herunterzuschreiben. Bis dann ein halbes Jahr später tatsächlich auch schon, das haben Sie zu Beginn schon betont, am 19.09.74 die ersten Exemplare bei Goethe vorliegen, er sie an ausgewählte Bekannte und Freunde schickt und damit der Werther das Licht des Buchmarktes in Leipzig tatsächlich auch erblickt.
Christian Metz, es gibt ja zahlreiche oder mehrere Neuerscheinungen zum 250. Jubiläumsjahr des Werthers. Darunter ist auch ein Buch von Johannes Salzwedel, das heißt Werther Welt, das Jahr 1774 in Bildern, Büchern und Geschichten im zu Klampen Verlag erschienen. Und das stellt den Werther mit großem Wissensaufwand in den Kontext seiner Zeit. Also was ist denn ansonsten an ähnlichen Texten oder ganz anderen in dieser Zeit erschienen, für die der Werther ein Beispiel war oder die denn umgekehrt sich gegenseitig beeinflusst haben?
Ja, man sieht es sehr schön an dieser Publikation, die ich wirklich erwähnenswert finde, weil sie noch einmal sehr detailliert und beobachtungsgenau aufzeigt, in welcher Kultur wir uns eigentlich publikatorisch bewegen. Und da sind dann einzelne Arbeiten von Heinse, von Kant, von Lavater aufgeführt. Und man sieht dadurch sehr, sehr schön und in schön geschriebenen Miniaturen, in welchen Zusammenhängen eigentlich das passiert, was Goethe selbst beschreibt, nämlich dass so etwas wie der Werther gleichsam auf der Hand lag, aber dann erst auch noch geschrieben werden musste und sich eben in eine spezifische Situation hineinschreibt. Und die ist sicherlich, das sieht man auch an dieser Publikation von Salzwedel, sehr männlich kodiert. Also die literarische Öffentlichkeit ist weithin eine, die von männlichen Stimmen bestimmt wird. Und
aber es wurde ja von vielen Frauen gelesen. Von Frauen haben ja sehr viel gelesen.
Auch. Ja, die Frauen sind die vermeintlich Lesesucht gefährdeten. Ja. Aber tatsächlich ist das so, dass die Publikationen weithin getragen sind von männlichen Stimmen. Und das ist also der Status quo, den man nochmal sehr schön sehen kann. Also dass geschrieben für ein weibliches Publikum die männlichen Stimmen sich überhaupt zu Worte melden. Und das ist ja heute, wenn man das jetzt wiederum, und das liegt diese Publikation auch nahe, in Vergleich bringt, ja lange der Vorwurf gewesen, dass es da ein Kontinuum gegeben hat. Und dass sich das erst jetzt Stück für Stück über die vergangenen Jahre wandelt. Und ich finde, dass man das eben sehr schön sehen kann an dieser Salzwedelschen Publikation, was das für ein Diskursumfeld ist, in dem der Werther sich entfalten kann.
Christian Metz, Sie sind ja selbst Literaturwissenschaftler. Kann es über einen Roman wie den Werther überhaupt noch was Neues geben, neue Erkenntnisse geben nach 250 Jahren? Was ist denn da noch offen?
Ja, es gibt tatsächlich immer noch Facetten, die man sieht, die man vorher so in dieser Art und Weise nicht lesen konnte. Ich schätze immer noch sehr die wirklich grundlegenden Beobachtungen meines amerikanischen Kollegen David Valbury, der nochmal eine ganz neue Lektüre, man könnte fast sagen aus der Außensicht eines amerikanischen Germanisten, über diese Erfindung eines romantischen Wesens formuliert hat, weil nämlich gerade so seine These, Werther die erste literarische Figur sei, die man nicht vollständig verstehen könne. Oder sehr schön auch solche Studien, die über die weltliterarische Wirkung des goethischen Werthers noch einmal neu nachdenken. Also beispielsweise die Übersetzung und Übertragung in den marokkanischen Kulturraum, eine wunderbare Dissertation, die eigentlich nur initiiert wurde wiederum auf Grundlage gar nicht der deutschsprachigen Ausgabe, sondern der französischsprachigen Ausgabe. Und dort kursiert und zirkuliert bis heute ein vollkommen anderer Werther, als wir uns das vorstellen können. Er ist aber zugleich eben die Identifikation dafür, was man sich unter Liebeskultur und auch eben unter deutschsprachiger Kultur vorstellen könnte. Und so gibt es doch immer wieder neue Wendungen, die ich hochinteressant finde. Und ich freue mich auch und hoffe sehr darauf, dass das Jubiläumsjahr nochmal Anstoß gibt zu neuen Sichten und Diskussionsweisen dieses Wertherstoffes.
Ja, die Liebe ist ja zeitlos und die Liebesromane gibt es ja auch heute noch. Welche stehen denn in der Tradition des Werthers? Was wirkt denn bis heute nach?
Ich würde sogar sagen, dass es drei Traditionslinien gibt. Nämlich einmal so etwas wie die mediale, über die wir schon gesprochen haben. Also Neuerfindungen dessen, wie diese intime Kommunikation inszeniert werden kann. Ein bisschen ins Populäre bei Daniel Klattauer beispielsweise als E-Mail-Roman, der nur dadurch beginnt, dass sich jemand vertippt und auf einmal mit jemandem in Kommunikation tritt, mit dem man überhaupt nicht in Kommunikation treten wollte. Also, dass es solche Spielfelder gibt, die eigentlich noch in der medialen Tradition des Briefromans stehen. Zweite ist, dass wir eine lange Traditionslinie haben in Fragen Liebesdiskurs, Subjektdiskurs. Und das führt bis zu den heutigen Autofiktionen, also Knausgard, Ernaux, Édouard Louis, die würde ich alle in dieser Werther'schen Tradition tatsächlich lesen. Also da ist wirklich was losgetreten worden mit diesem Buch.
Christian Metz, vielen Dank. Ein ja leidenschaftliches Werben unseres Kritikers, des Literaturwissenschaftlers Christian Metz, für die Leiden des jungen Werthers. Goethe hatte diesen Briefroman 1774 veröffentlicht. Ein Vierteljahrtausend lang hat die Liebesverzweiflung des jungen Schwärmers die Leser auf der ganzen Welt mitgerissen. Mich übrigens früher auch und nach der Relektüre jetzt erneut. Mein Name ist Dirk Fuhrig. Ich wünsche Ihnen für das Werther-Jubiläumsjahr viel Liebe und wenig Schmerz. Der Büchermarkt eröffnet das Jahr 2024 morgen mit einer Sendung über das Werk der österreichischen Schriftstellerin Malin Haushofer. Jetzt gleich kommt hier im Deutschlandfunk die Sendung Forschung aktuell. Auf bald im neuen Jahr sagen
Christian Metz
und Dirk Fuhrig.